Erinnert ihr euch noch an den Winter 2022?
Laut Robert-Koch-Institut hat die Welle mit RSV-Erkrankungen begonnen.
Und jeder 12. Deutsche ist erkrankt.
Immer mehr schwere Atemwegserkrankungen durch RSV-Viren festgestellt.
Atemwegserkrankungen auf Rekordniveau.
Diesen Herbst verzeichnet Deutschland besonders hohe Fallzahlen.
Kinderkliniken kommen an ihre Grenzen.
Schlimmste Welle seit 5 Jahren.
Die Kinderintensivstationen waren voll von Babys und kleinen Kindern, die kaum Luft bekamen. Denn durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den 2 Wintern davor hatten viele Kinder noch nicht ihre erste RSV-Infektion durchgemacht. Deshalb gab es viele Kinder, die auf einmal krank waren und damit auch mehr als sonst, die schwer krank waren. Für Säuglinge unter 3 Monaten ist das respiratorische Syncytialvirus besonders schlimm, denn es kann zu schweren Lungenentzündungen führen und manchmal bleiben lebenslange Folgeschäden. Ein Beispiel dafür, wie schnell sich Erreger ausbreiten können. Und genau das ist das Spezialgebiet von Dr. Berit Lange, der kommissarischen Leiterin der Abteilung Epidemiologie und Leiterin der Forschungsgruppe Klinische Epidemiologie hier am HZI. Sie forscht unter anderem zu RSV und Tuberkulose und weiß, wie sich Atemwegserreger ausbreiten, was das für das Individuum und für die Gesellschaft bedeutet. Mit ihr spreche ich heute darüber, warum es wichtig ist, diese Mechanismen zu kennen und zu verstehen und wie wir uns darauf vorbereiten können, wenn der nächste Erreger, ob schon bekannt oder ganz neu, unsere persönliche Gesundheit und das Gesundheitssystem, unsere Gesellschaft und die Politik vor neue Herausforderungen stellt. Pandemische Resilienz. Und wie der aktuelle Stand der Forschung bei RSV ist, darüber sprechen wir auch. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi. Ich sitze hier mit Dr. Berit Lange in der Bibliothek des HZI und wir duzen uns, das macht man so in der Wissenschaftscommunity. Hallo Berit, schön, dass du heute da bist.
Hallo Julia.
Ich glaube, die Corona-Pandemie, die steckt ja uns allen noch so ziemlich in den Knochen. Wie ist das bei dir?
Ja, sicherlich, aber natürlich ist einfach auch die letzten 2 Jahre jetzt, ohne dass so die Hochphase der Pandemie noch war, ist viel passiert bei uns und deswegen ist das schwer auseinanderzuhalten, was ist da tatsächliche Pandemie und was ist jetzt auch das, was man jetzt dann aufbaut und macht.
Ich habe jetzt schon öfter den Begriff gehört, ne, wenn man immer so denkt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, den Begriff Pandemic Resilience. Was steckt dahinter? Was bedeutet das?
Naja, relativ einfach formuliert heißt Pandemic Resilience einfach, dass wir unsere Gesellschaft und natürlich das Gesundheitssystem in der Gesellschaft und alle kritischen Infrastrukturen, die so da sind, möglichst so aufstellen und vorbereiten, dass sie in einer Pandemie oder in einer großen Epidemie dann so reagieren können, dass sie schnell und gezielt Maßnahmen einsetzen, die die Krankheitslast reduzieren auf der einen Seite und aber eben, dass diese Maßnahmen auch keine schweren oder wenig schwere Nebenwirkungen haben.
Wie gut wir in Deutschland auf die nächste Pandemie vorbereitet sind, darüber möchte ich auf jeden Fall gleich noch mit dir sprechen. Auch vielleicht darüber, was so potenzielle nächste Erreger sein könnten, die so eine Pandemie auslösen könnten. Erstmal noch mal kurz zu dir. Du bist Ärztin und Epidemiologin. Was genau ist dein Forschungsfeld und welche Aufgaben hast du auch hier am HZI?
Genau, ich komme ursprünglich aus der Klinik. Ich habe tatsächlich über viele Jahre klinische Infektiologie gemacht. Also das ist vor allem innere Medizin und dann eben auch die Versorgung von Menschen mit Infektionskrankheiten. Ich habe aber eben auch Epidemiologie studiert und habe dann auch schon während meiner klinischen Zeit eine Forschungsgruppe aufgebaut für Infektionsepidemiologie und bin dann vor einigen Jahren ans HZI gekommen, um hier auch eine Forschungsgruppe für klinische Epidemiologie aufzubauen. Und in dieser Forschungsgruppe versuchen wir zu verstehen, wie sich Infektionen ausbreiten und wie wir ihre Krankheitslast reduzieren können. Und wir fokussieren uns dabei relativ stark auf Atemwegsinfektionen.
Ja, das ist ja auch, ne? Bei der letzten Pandemie hatten wir auch ein Atemwegsvirus. Also ich glaube, das ist alles, das, da klingelt es bei uns irgendwie allen noch so ein bisschen. Dann gab es diese heftige RSV-Welle. Du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, was ihr hier so macht, aber wie sieht denn so dein Alltag hier aus? Wie arbeitet eine Abteilung für Epidemiologie?
Na, wir sind vielleicht als Abteilung für Epidemiologie ein bisschen besonders dadurch, wir haben auch zum Beispiel ein Labor. Das ist nicht in jeder Epidemiologie in Deutschland so. Das heißt, da wird ganz normal im Labor gearbeitet. Da gibt es auch eine Laborleiterin, die Monika Strenger. Die entwickeln so diagnostische Essays, die wir dann in unseren Bevölkerungsstudien brauchen. Und dann haben wir auch, das ist nicht hier in Braunschweig, sondern in Hannover, ein Studienzentrum, was sozusagen uns unterstützt, die Bevölkerungsstudien zu machen, die wir haben. So etwas wie die NACO eben, also eine sehr große bevölkerungsbasierte Studie, die wirklich 200.000 Teilnehmerinnen über Deutschland hat und von denen wir so 10.000 in Hannover rekrutiert haben und die jetzt weiter verfolgen. Und dann haben wir ganz normal Büroräume in unserer Abteilung hier in 2 Stockwerken und da arbeiten natürlich viele von uns relativ viel vorm Computer. Und was den Arbeitsmodus angeht, jetzt abgesehen, sag ich mal, vom Studienzentrum und den Laborräumen, haben wir ein relativ hybrides Arbeiten. Das heißt, wir haben Präsenztage, wo die meisten von uns da sind, wo wir dann auch Abteilungstreffen und Forschungsgruppen treffen, also 4 Forschungsgruppen in der Abteilung haben. Aber wir haben auch relativ viel virtuelle Treffen noch, genau. Und das funktioniert eigentlich ganz gut in dieser hybriden Art.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, was sich nochmal während der Pandemie in allen Berufen, kann man ja sagen, ich kenne es auch, ne, nochmal etabliert hat, dieses virtuelle Zusammenarbeiten. Da wurde ja auch echt einiges entwickelt, was das etwas einfacher macht. Jetzt hast du gerade diese NACO-Studie auch angesprochen. Also Stichwort populationsbasierte und eben klinische Kohorten. Was genau ist das und wozu brauchen wir das? Wozu ist das wichtig?
Also ich fange mal mit den bevölkerungsbasierten Studien an. Das ist bei uns eben zum einen die NACO und zum anderen gibt es aber auch andere Kohorten, die wir haben, die auch bevölkerungsbasiert sind, zum Beispiel die MuSPAD-Kohorte.
Eine Kohorte bedeutet in der Epidemiologie eine Gruppe von Menschen mit bestimmten Gemeinsamkeiten, die über einen längeren Zeitraum beobachtet wird.
Grundsätzlich ist es immer so, dass wir probieren, in diesen Studien so nah wie möglich an die Bevölkerung heranzukommen. Also das heißt, wir sagen nie repräsentativ, aber letztendlich probieren wir, Teilnehmerinnen zu rekrutieren, die eben die Bevölkerung so gut wie möglich widerspiegeln. Und dann kann man in diesen bevölkerungsbasierten Studien eben relativ viele Fragestellungen beantworten. Wir jetzt aus der Infektionsepidemiologie heraus versuchen vor allem zu verstehen, wie breiten sich bestimmte Infektionen aus, was sind auch Determinanten für Infektionen, für auch dann schwere Verläufe von Infektionen und wie können wir die dann aus diesen Daten, die wir generieren, auch besser vorhersagen, indem wir zum Beispiel modellierungsbasierte Ansätze verwenden. Jetzt NACO speziell ist, jetzt glaube ich eben schon kurz erwähnt, ist die größte bevölkerungsbasierte Studie in Deutschland. Sie umfasst 200.000 Teilnehmerinnen und in Hannover haben wir unser Studienzentrum, wo wir so um die 10.000 Teilnehmerinnen eingeschlossen haben für NACO. Und in NACO werden nicht nur Infektionsfragestellungen bearbeitet, sondern auch viele Fragestellungen, die eher im Bereich der chronischen Erkrankungen liegen. Und das ist auch so ein bisschen eher der ursprüngliche Fokus, mit dem NACO aufgebaut worden ist, nämlich die chronischen Erkrankungen und die Frage, wie wir Erkrankungen erklären können und wie man sie vielleicht dann auch gut behandeln kann. Wir haben eben auf der anderen Seite andere Kohorten, bei uns auch bevölkerungsbasierte. Da würde ich kurz MuSPAD erklären, weil das ist tatsächlich eine Kohorte, die haben wir aufgebaut, ganz spezifisch für infektionsepidemiologische Fragestellungen. Und das ist eine Kohorte, die haben wir während der Pandemie aufgebaut. Da sind um die 34.000 Menschen drin in 8 Regionen in Deutschland. Und die haben wir ursprünglich aufgebaut mit der Frage nach Infektionsfrequenz und Infektionssterblichkeit unter Detektion der SARS-CoV-2-Infektionen und haben dann auch Blut abgenommen von den Menschen, haben nach Seroprävalenz geguckt und haben daraus unterschiedliche Dinge berechnet, die man dann sozusagen wiederum für Vorhersagen auch nutzen kann. Und diese Kohorte haben wir jetzt etwas umgebaut und auch weiterentwickelt, dahingehend, dass wir viele verschiedene Infektionen mit ihr ansehen können und die Menschen immer mal wieder auch zu weiteren Untersuchungen anfragen, entweder, dass sie wirklich in ein Studienzentrum zurückkommen, auch nochmal Blut abgeben oder andere Samples abgeben, aber auch einfach mit Fragebögen online. Und das sind so die bevölkerungsbasierten Kohorten. Und dann Du hast schon gesagt, es gibt eben auch so etwas wie klinische Kohorten. Und das, wir nennen, klinische Kohorten nennen wir es dann, wenn wir im Prinzip Patientinnen einschließen. Also nicht Menschen, die in dem Maße die Bevölkerung widerspiegeln, wie in den bevölkerungsbasierten Kohorten, sondern Menschen, die eben eine bestimmte Erkrankung haben. Da ist zum Beispiel in meiner Forschungsgruppe, sind wir Teil eines Netzwerkes, das nennt sich TB-Net, das ist europaweit. Und in diesem Netzwerk machen wir eben auch klinische Kohortenstudien zu Menschen mit Tuberkulose. Und der Vorteil dann hier zum Beispiel solcher großen Netzwerke ist tatsächlich, dass man auch genug Patientinnen hinterher eingeschlossen hat, um relevante Fragen zu beantworten.
Jetzt hattest du am Ende quasi gerade die klinischen Kohorten, also als du von den Tuberkulose-PatientInnen gesprochen hast, angesprochen. Da ist natürlich klar, das sind eben dann PatientInnen, ne? Also Menschen, die eben eine Erkrankung haben. Wie ist das denn bei den populationsbasierten Kohorten? Also wer kann da mitmachen? Kann da jeder einfach mitmachen, sich quasi bewerben als StudienteilnehmerInnen?
Nee, genau, das funktioniert natürlich nicht über Bewerbung. Dann würden wir ja nicht die Bevölkerung richtig gut widerspiegeln, weil es bewirbt sich eben nicht jeder bei einer solchen Kohorte. Sondern was wir in Deutschland dafür machen, ist, dass wir ja Einwohnermelderegister haben und wir dann mit natürlich allen ethischen und Datenschutzvoraussetzungen, die man für so etwas haben muss, an die Einwohnermeldeämter herantreten und dort eine zufällige Auswahl von Menschen bekommen, also von Daten von Menschen bekommen, die wir dann anschreiben und bitten, an unserer Studie teilzunehmen. Und das ist tatsächlich die Art, wie wir versuchen, in diesen Studien so nah an die Bevölkerung heranzukommen wie möglich. Natürlich ist dann jeder trotzdem freiwillig bei der Studie dabei. Das heißt, jemand, der nicht möchte, der wird eben nicht antworten. Und natürlich ist es deswegen trotzdem so, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die wir mit diesen Studien nicht ganz so gut erreichen wie andere. Trotzdem, auch weil relativ viel Erfahrung inzwischen da ist, wie man dann eben doch möglichst viele dieser Bevölkerungsgruppen erreicht, ja, spiegeln die dann doch die Bevölkerung in einem gewissen Maße wieder.
Und was kommt am Ende dann bei so einer Studie raus?
Ganz unterschiedliche Dinge. Also ich hatte schon erwähnt, so für während der Pandemie zum Beispiel war das eine der Art, das war jetzt eher die MUSPAT-Studie, dass wir uns ansehen konnten zum Beispiel die Frage, also wir hatten ja gemeldete Fälle für Infektionen und es gab aber immer die Frage dahinter, wie viele Infektionen haben wir denn tatsächlich, weil ja eben nicht alle Infektionen gemeldet werden. Und genau das kann man dann eben zum Beispiel in dem Fall über serologische Untersuchungen in so einer bevölkerungsbasierten Studie ansehen und dann sich auch in unterschiedlichen Regionen ansehen und auch in unterschiedlichen Altersgruppen ansehen. Und wenn man diese Daten und Parameter, die man dann erhält über so eine Studie, dann verbindet mit Analysemethoden wie zum Beispiel Infektionsmodellierung, dann kann man eben tatsächlich etwas darüber aussagen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in diesem Fall eben einer Epidemie, welche Bevölkerungsgruppen tragen denn was zum Infektionsgeschehen bei? Und das ist natürlich eine ganz relevante Information, wenn ich Maßnahmen gezielt einsetzen möchte, also zum Beispiel Testmaßnahmen. Das ist ein Beispiel für das, was wir machen.
Ja, jetzt hast du gerade die Pandemie nochmal angesprochen. Darüber müssen wir leider auch nochmal ein bisschen sprechen. Du warst da ja auch währenddessen schon eine gefragte Expertin. Warum kann ich mir jetzt auch noch etwas besser vorstellen, was du mir gerade so erzählt hast? Aber was waren denn speziell während der Corona-Pandemie da so deine Aufgaben und ja vielleicht auch Herausforderungen, die das mit sich gebracht hat?
Also die primären Aufgaben waren natürlich wissenschaftlicher Natur. Also ich hatte es eben erwähnt, ich war tatsächlich ein paar Jahre, also so ein Dreivierteljahr am HZI, als die Pandemie begann im März 2020. Und die primären Aufgaben waren wirklich wissenschaftlich. Also zum Beispiel haben wir eben diese MUSPAT-Kohorte aufgebaut. Das war ungemein Arbeit. Das ist auch viel logistische Arbeit, die man so dann, wenn man nur die Daten sieht, gar nicht so sich vorstellen kann. Wir haben relativ viel in meiner Forschungsgruppe Evidenzsynthese gemacht. Das nennen wir es, wenn wir versuchen, ganz viele, viele Studien, die es inzwischen zu einem Thema gibt, zusammenzufassen und sozusagen daraus, ja, ich sag mal, einen Parameter zu generieren.
Also so Meta-Analysen.
Genau, wir machen dann aus dieser Evidenzsynthese Meta-Analysen. Also ein typisches Beispiel wäre, wenn wir tatsächlich etwas zur Infektionssterblichkeit in einer bestimmten Altersgruppe wissen möchten und dann eben nicht nur unsere Studie heranziehen, sondern auch noch die 15 anderen, die weltweit gemacht worden sind. Und da machen wir Meta-Analysen zu. Wir haben dann Infektionsmodellierungen aufgebaut, auch bei mir in der Arbeitsgruppe, und haben versucht, mit denen auch beizutragen, zum Beispiel zu deutschen, aber eben auch europäischen so da gab es so Forecast-Hubs, wo man kurzfristige Vorhersagen beitragen konnte, die dann eingingen noch in andere in Vorhersagen, die gemacht wurden, dazu, was glauben wir, was passiert die nächsten 2 Wochen in Hinsicht auf Fälle oder auf Todesfälle oder was passiert die nächsten 4 Wochen. Und wir haben dann Studien aufgebaut, die sich auch viel mit Surveillance-Daten beschäftigt haben, also Daten aus den Gesundheitsämtern und Daten auch zum Beispiel der Schulbehörden. Wir haben relativ viel im Bereich von der Frage der Übertragung von SARS-CoV-2 in Schulen gemacht. Und das war mehr so meine Forschungsgruppe. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Abteilung auch einen starken Fokus auf digitalen Instrumenten. Und da ist zum Beispiel während der Pandemie relativ viel gemacht worden, um digitale Infektionssurveillance, also das SORMAS-System, auch in Deutschland, aber auch weltweit zu implementieren und zu etablieren. Und das war so der wissenschaftliche Teil oder Teile der wissenschaftlichen Teile der Arbeit. Und dann, du hast es gerade angesprochen, haben wir natürlich auch, ja, waren wir beteiligt an Beratungen von Entscheidungsträgerinnen in unterschiedlichen Formaten. Und viel von dem, was wir gemacht haben, eben zum Beispiel an Literatursynthesen, hatte wissenschaftlichen Wert, aber hatte auch den Sinn, diese Beratungen zu unterstützen.
Ja, da hast du gerade was Wichtiges angesprochen, da möchte ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen, was du nämlich auch noch alles machst. Nun hast du ja oder haben wir ja in Deutschland während der Pandemie, klar, es gab immer Leute, die gesagt haben oder die nicht einverstanden waren mit den Maßnahmen, die auch die Maßnahmen in Frage gestellt haben. Im Nachhinein kam bei der einen oder anderen Maßnahme vielleicht daraus, okay, da hat irgendwas nicht so richtig funktioniert oder das war entweder zu viel oder zu wenig. Du hast ja in verschiedenen Ländern eben auch studiert, hast verschiedene Gesundheitssysteme damit kennengelernt. Was können wir da vielleicht von anderen Ländern auch noch lernen? Und ja, was haben wir vielleicht aus der Corona-Pandemie gelernt und was könnte beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser laufen?
Naja, das sind ja so ein bisschen 2 Fragen. Also die eine, was lernt man aus der internationalen Perspektive? Ich glaube, die ist total wichtig. Also gerade diese internationale Erfahrung in unterschiedlichen Ländern, also ich war zum Beispiel in Chile, ich war in Peru, ich habe in Südafrika Projekte in Malawi, in Kirgisistan, in Armenien und habe in England studiert. Und natürlich diese Perspektive, die formt schon eine gewisse Flexibilität, die man vielleicht hat, auch dahingehend, dass Strukturen eben nicht immer fest sind, sondern dass man Strukturen durchaus auch ändern kann. Und ich glaube, es hilft dafür, diese internationale Perspektive zu haben, wo man sich immer wieder klar machen muss, nicht jedes Land hat 360 Gesundheitsämter und nicht in jedem Land sind die Gesetze so wie bei uns und manchmal funktionieren Dinge eben vielleicht auch besser als bei uns. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt mit Armenien und Kirgisistan dazu, wie man gut digitale Tools, digitale Instrumente einsetzen kann, um die Tuberkulose-Diagnostik zu unterstützen in diesen Ländern. Und diese Länder haben natürlich sicherlich auch viele Probleme, gerade was die Ressourcenknappheit in ihrem Gesundheitssystem angeht. Aber wo diese Länder uns ungemein voraus sind, sind in der sehr einfachen Zugänglichkeit von landesweit verfügbaren Surveillance-Daten im Tuberkulose-Bereich. Also es betrifft vor allem den Tuberkulose-Bereich, sodass man dann tatsächlich auch Evaluationen machen kann darüber, was bestimmte digitale Instrumente nun wirklich für einen Einfluss haben, auch dann am Ende eben auf Patientinnen-Endpunkte. Und das sind so Erfahrungen aus diesem internationalen Teil, wo ich glaube, es ist wichtig, die zu haben, um so ein bisschen eben auch in Deutschland sagen zu können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle gibt es Dinge, vielleicht kann man die auch mal dann anders machen. Das war die Frage international und die andere Frage war, was haben wir aus der Pandemie gelernt, wenn ich es richtig sehe. Und ich glaube, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Es gibt natürlich Dinge, die ich für meinen eigenen Bereich, den Bereich, wo ich unterwegs bin, sehr, sehr klar formulieren kann, wo ich auch dabei bin, Strukturen zu schaffen, die wir nicht hatten während der Pandemie und die wir jetzt sozusagen aufbauen, weil sie wichtig sind, nicht nur für Pandemien, sondern auch für Infektionsforschung an sich. In meinem Bereich, also der Infektionsepidemiologie, betrifft das insbesondere die Schaffung von Plattformen und Netzwerken, und zwar zum einen im Modellierungsbereich. Im Modellierungsbereich ist es so gewesen, dass wir hatten sehr, sehr gute Modellierungen in Deutschland, auch welche, die wirklich relevant Entscheidungsträgerinnen mit guten Daten formiert haben, aber sie waren relativ fragmentiert. Es gab viele Gruppen, die haben unterschiedliche Modellierungen gemacht und unterschiedliche Entscheidungsträgerinnen beraten. Und das genau haben wir jetzt versucht, etwas zu harmonisieren. Wir haben eine ein Modellierungsnetzwerk für schwere Infektionskrankheiten geschaffen mit Förderung des BMBF. Und hier haben wir jetzt wirklich, sag mal, die 50, 60 Institutionen und Modellierungsgruppen drin, auch in unterschiedlichen Konsortien, die hier wissenschaftliche Arbeit machen, und haben aus denen heraus etwas geschaffen, was wir ein Steuerungsgremium nennen und was jetzt so eine Art von Expertenrat auch für Modellierung ist, und können dann damit eben auch so etwas machen wie harmonisierte Stellungnahmen über unterschiedliche Modellierungen hinweg, die dann an die Öffentlichkeit oder Entscheidungsträgerinnen gehen. So der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, wir erhöhen damit tatsächlich die Kapazität im Infektionsmodellierungsbereich, die vorher in Deutschland, muss man ehrlich sagen, noch nicht ganz so auf internationalem Stand war. Und ähnliche Netzwerkbestrebungen machen wir eben auch in anderen Bereichen. Also auch im Bereich der populationsbasierten Studien ist es so, dass wir sehr, sehr gute populationsbasierte Studien haben, unter anderem auch diese großen, die ich vorhin erklärt habe. Aber das, was fehlt, ist eben tatsächlich eine Netzwerkstruktur dieser Studien, die dann auch wirklich schnell adäquat die Parameter zur Verfügung stellt, die ich zum Beispiel dann für eine Modellierung brauche. Und auch da sind wir dabei, solche Netzwerke zu schaffen. So der zweite Bereich und der dritte Bereich, der letzte Bereich bei mir jetzt in der Infektionsepidemiologie betrifft die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Also wir haben sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, auch mit vielen größeren und kleineren Institutionen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Aber auch da ist das System in Deutschland eben relativ fragmentiert und an unterschiedlichen Stellen, wenn ich wirklich infektionsepidemiologisch etwas wissen möchte, gute Studien machen möchte und beraten möchte, brauche ich wirklich die Daten, die nur individuell bei jedem der 460 oder 400 Gesundheitsämter Deutschlands vorhanden ist. Und dafür braucht es eben auch wiederum eine Netzwerkstruktur. Und auch die versuchen wir gerade aufzubauen. Da werden wir gefördert von der VW-Stiftung unter anderem.
Okay, sehr spannend. Also da ist einiges, wo ihr jetzt schon dabei seid, was auf jeden Fall besser laufen kann oder wird in der nächsten Pandemie. An anderen Stellen müssen andere Leute dann eben gucken. Und wir haben es eben, oder ich habe es eben schon mal gesagt, diese blöde Floskel, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und es gibt ja eben auch nicht nur, ja, oder es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Erreger, ja. Also ob die jetzt pandemisch oder endemisch werden oder eben nicht, das sei mal dahingestellt, dazu vielleicht gleich. Aber du hast jetzt schon öfter Tuberkulose erwähnt. Ist das ein Erreger, der in Deutschland oder eine Erkrankung, eine Infektionserkrankung, die in Deutschland, unser Gesundheitssystem auch vielleicht vor Probleme stellt? Oder welche gibt es da noch?
Also Tuberkulose ist natürlich international und global eine der Infektionskrankheiten, an der die meisten Menschen sterben sozusagen. Und für Deutschland trifft das nicht zu. Für Deutschland ist Tuberkulose eine relativ seltene Erkrankung, die in bestimmten Bevölkerungsgruppen vor allem vorhanden ist. Und zwar insbesondere bei älteren Menschen, die ein höheres Risiko haben, Tuberkulose auch in ihrer Kindheit erworben zu haben. Und dann im Alter, sagen, bricht das aus. Und bei Menschen, die zu uns kommen, Ausländern, die eine höhere Tuberkulosehäufigkeit haben. Und genau gerade die letzte Gruppe, da haben wir aber durchaus in Deutschland noch Nachholbedarf, die gut zu schützen, weil es gibt gute Möglichkeiten mit zum Beispiel präventiver Therapie, diese Menschen auch tatsächlich davor zu schützen, dass sie dann eine Tuberkulose entwickeln. Und da sind wir auch gerade beteiligt oder leiten mit eine Leitlinie, die entstehen wird, eine evidenzbasierte Leitlinie, die entstehen wird, genau im Bereich Tuberkulose und Migration, weil das so aus meiner Sicht einer der Bereiche ist, wo das öffentliche Gesundheitssystem in Deutschland eben relativ schlecht aufgestellt war bisher.
Dann kommt jetzt die sehr unangenehme Frage, also aus wissenschaftlicher Sicht unfassbar spannend, aber für Zuhörende die Frage, die oder deren Antwort vielleicht niemand hören will. Was könnte denn eventuell die nächste Pandemie auslösen? Welcher Erreger?
Also ich mache nie Vorhersagen, welche Erreger das sein werden. Das macht auch keinen Sinn. Es gibt gute Listen dafür. Tatsächlich, die WHO erstellt immer so eine Liste, die sagt, welche Erreger haben denn hohes epidemisches Potenzial. Und natürlich der allererste Erreger, den man da immer nennen muss, ist die Influenza. Es ist immer, die nächste Pandemie ist immer am wahrscheinlichsten eine Influenza-Pandemie. Und alles andere kommt mit einer gewissen, ich sag mal, weniger großen Wahrscheinlichkeit danach. Für die Frage, wie wir uns aufstellen in unseren Infrastrukturen für Epidemien und Pandemien, ist aber vielleicht gar nicht nur relevant, welcher Erreger das dann sein kann, sondern es ist insbesondere auch relevant, sich unterschiedliche Szenarien durchzuüberlegen, die man, ja, auf die man dann vorbereitet sein müsste, und die betreffen das muss man nicht auf einen Erreger spezifizieren. Also es ist wichtig, alle Infrastrukturen, die man Epidemie festmachen möchte, dass man zum Beispiel vorbereitet ist auf unterschiedliche Übertragbarkeitsarten und Transmissionsarten von Erregern. Also hatte ich eben schon gesagt, die größte Wahrscheinlichkeit ist immer, dass es respiratorisch übertragen wird, wie die Influenza. Trotzdem, es gibt natürlich sehr, sehr relevante Epidemien, die auf uns zukommen können, die nicht respiratorisch übertragen werden, sondern zum Beispiel über Vektoren, über Mücken. Ja, und auch dafür muss man als Gesellschaft vorbereitet sein, gerade wenn man jetzt Richtung Klimawandel zum Beispiel denkt.
Ja, sehr spannend. Also lassen wir uns überraschen. Irgendwann wird es uns ereilen. Wir wissen nicht genau wann. Und genau dafür wollen wir natürlich gut vorbereitet sein. Da hast du eine entscheidende Rolle. Man muss nämlich dazu sagen, du machst ja nicht nur Forschung und Arbeit hier am HZI. Du bist auch in allen möglichen wichtigen Gremien unterwegs. Du bist brandaktuell in die STIKO am Robert-Koch-Institut berufen worden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dafür. Was sind denn da deine Aufgaben und was sind auch eure Pläne?
Die STIKO ist ja das Gremium in Deutschland, was Impfempfehlungen für die Bevölkerung in Deutschland macht. Und dieses Gremium wird sehr, sehr relevant und sehr, sehr gut, muss man sagen, über viele Jahre jetzt schon unterstützt durch eine Geschäftsstelle, die am Robert-Koch-Institut aufgehängt ist. Diese Geschäftsstelle macht insbesondere sowohl die Evidenzsynthese, die einhergehen muss mit Impfempfehlungen, und sie unterstützt auch in den Modellierungen, die erfolgen müssen, damit man versteht, wie der Bevölkerungseffekt von bestimmten Impfungen sein wird. Und du hattest gerade schon gesagt, ich bin da jetzt tatsächlich gerade erst herein berufen worden und die erste Sitzung ist erst im März. Aber was ja schon absehbar ist aktuell, ist natürlich, dass man sich jetzt mit den aktuellen Fragen wird beschäftigen müssen. Also natürlich wird man sich Richtung RSV zum Beispiel, wird man Empfehlungen machen müssen. Und dann wird, genau, ist der Plan sozusagen, ist nicht so sehr mein Plan, sondern es geht immer um das, was jetzt wirklich notwendig ist an Impfempfehlungen und an Änderungen von Impfempfehlungen in dem Gremium.
Gerade bei RSV gab es ja jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit international ganz gute Ergebnisse, ne, was Impfungen angeht.
Ja, auch was, also es gibt sowohl eben Entwicklungen von Impfungen, es gibt auch Entwicklungen von Antikörpertherapien. Also immer schon für RSV haben wir ja präventive Antikörperbehandlungen gehabt, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Frühgeborene nicht so ein hohes Risiko haben, dann an RSV schwer zu erkranken. Und es gibt eben neue Entwicklungen da, dass man auch generell schützen kann, sowohl die Schwangeren, die dann ihre Kinder, also die dann die Neugeborenen schützen, aber eben auch die Säuglinge selbst mit solchen Therapien. Und das wird man jetzt sehen müssen in den nächsten Monaten, dass man das auch in Deutschland so weit wie möglich umsetzt, was es eben jetzt gibt an möglichen Präventionen.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, was da kommt. Ich habe tatsächlich so einen Fall in der Familie, wo ein Baby sehr jung RSV hatte und die hat jetzt schon eine geschädigte Lunge, das muss man sagen. Man hört das immer und die hustet sehr viel und so. Das ist schon sehr traurig, das mit anzusehen und mitzuerleben.
RSV ist ja, also einfach zur Erklärung, RSV ist ja eben ein Virus, mit dem wir konstant immer wieder, ausgesetzt sind, auch als Erwachsene, was viele wahrscheinlich der normalen Infekte, die wir so im Winter haben, immer mal wieder erklärt. Und was alle Kinder, also das wissen wir so aus Seroprävalenzstudien, was alle Kinder tatsächlich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit bis zu ihrem zweiten Lebensjahr das erste Mal durchmachen. Und diese erste Infektion von RSV ist diejenige, die insbesondere, wenn sie dann bei sehr jungen Kindern auftritt, also so bis im Alter von 6 bis 9 Monaten, die dann eben auch zu schweren Verläufen führen kann, tatsächlich mit Intensivstationen, mit Krankenhausaufenthalt. Und deswegen ist es so wichtig, da auch ja präventive Maßnahmen zu finden. Sie ist aber auch, und das ist so ein bisschen auch eine vielleicht eine ja etwas neuere Erkenntnis so der letzten paar Jahre, RSV ist durchaus dann auch relevant für einiges der Atemwegsinfektionen, die wir dann im Alter wieder sehen. Also auch so ab ja in den älteren Altersgruppen spielt das durchaus eine Rolle für die Krankheitslast, auch wenn die eben schon ganz häufig eigentlich sich reinfiziert haben.
Das fand ich jetzt auch nochmal sehr spannend, nochmal ein kleiner Ausflug dahin, weil das einfach in den letzten Jahren, finde ich, ich glaube, das war vorher vielen gar nicht so klar, ne? Aber in den letzten Jahren war das dann eben doch mal Thema und fand ich jetzt auch wichtig, da drüber zu sprechen. Aber ein weiteres Gremium neben der STIKO, seit Anfang 24, also auch sehr, sehr aktuell, bist du auch Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Was sind denn da deine Ziele?
Genau, tatsächlich bin ich seit 23 im Vorstand der DGEP. Wir haben immer so ein rotierendes System. Ich war jetzt erst stellvertretende Präsidentin für ein Jahr und jetzt bin ich sozusagen für 2 Jahre Präsidentin und dann outgoing Präsident für das Jahr da drauf. Und die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie ist die Fachvertretung der Epidemiologinnen in Deutschland. Und das ist eine relativ spannende Fachgesellschaft. Wir haben viel Interdisziplinarität. Wir haben sehr viele, sehr aktive Arbeitsgruppen in unterschiedlichsten Bereichen der Epidemiologie. Auch welche, die mir gar nicht so nahe sind, Krebsepidemiologie, auch kardiovaskuläre Epidemiologie. Und was ich natürlich jetzt probiere, also ich habe so 2 Hauptthemen, denen ich auch angetreten bin sozusagen für die Präsidentschaft, ist, und das eine ist eher nach innen und das andere ist vielleicht auch ein bisschen nach außen. Das eine ist tatsächlich nach innen auch so einen gewissen Zukunftsprozess anzustoßen mit all diesen Arbeitsgruppen, die da sind, mit all den aktiven Kolleginnen, die wir da haben, zu überlegen und auch natürlich dann aufzuschreiben und umzusetzen, was sind denn so die Antworten, die wir als Epidemiologie auf die größeren Fragen, die uns jetzt als Gesellschaft betreffen, haben und wie wir da reagieren. Natürlich Klimawandel, natürlich so etwas auch wie Pandemic Resilience, aber eben auch KI, auch die Frage, wie gehen wir mit Extremen um, wie gehen wir mit Krieg um. Und das sind so Dinge, die wir jetzt probieren, in so einem Prozess auch mal wirklich ja aufzuschreiben und uns zu überlegen. Und das andere ist eher nach außen. Und da geht es für mich darum, dass wir schon als Epidemiologie ja in gewisser Weise diejenigen sind, die eben Forschungsinfrastrukturen aufbauen und dann aber auch nachhaltig gestalten und hüten müssen. Und dass wir da natürlich jetzt probieren, auch umzusetzen, diese Lehren, die ich vorhin schon genannt habe, welche Forschungsinfrastrukturen brauchen wir, wie können wir die nachhaltig gestalten, wie können wir die dann auch wirklich finanzieren zum Beispiel und wie kann man die auch krisensicher gestalten. Und da habe ich natürlich, das hatte ich gesagt, bestimmte Erfahrungen jetzt aus der Infektionsepidemiologie, aber wir haben eben diese Interdisziplinarität und viele der anderen Kolleginnen haben nochmal ganz andere Überlegungen und Ideen. Und das finde ich wichtig, beide Themen, also sowohl nach innen zu überlegen, was sind denn unsere großen Fragen, als auch nach außen, ja, dafür zu sorgen, dass wir Forschungsinfrastrukturen für Krisen haben.
Wenn man dich darüber so reden hört und auch sieht, dann merkt man, dass du da echt mit großem Enthusiasmus dabei bist und das scheint dir sehr, sehr wichtig zu sein. Das finde ich total schön. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gesprochen, was du alles machst, was du hier am HZI machst, was du daneben noch machst. Ich denke manchmal so ein bisschen, ich habe hier ja keine Maschine vor mir sitzen, das sehe ich ja auch. Ich habe hier ein menschliches Wesen vor mir sitzen, das natürlich eben auch essen und schlafen muss und auch einen Ausgleich braucht. Was ist denn dir privat wichtig? Wie kannst du auch mal abschalten?
Ja, das geht automatisch. Ich habe Familie, ich habe Kinder. Da schaltet man relativ automatisch ab, wenn man nach Hause kommt. Man versucht es zumindest, klappt auch nicht immer, das weiß auch jeder und jede. Und was uns sehr wichtig ist als Familie, ist, wir reisen relativ gerne, wir reisen gern ans Meer, wir reisen viel mit dem Zug, wir machen durchaus auch mal Interrail-Reisen und das macht mir dann viel Spaß und da kann ich dann auch gut abschalten bei.
Du hast Kinder und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben durchaus Kinder und Karriere unter einen Hut bringen kann. Und wie gelingt dir das hier mit deiner Arbeit hier am HZI?
Ich habe natürlich am HZI erst begonnen, da, also nicht, als die Kinder ganz, ganz klein waren, sondern die kleinste war 3 oder 4. Das heißt, ich kann wenig sagen zu dem, wie das wirklich für ganz junge Eltern ist. Ich finde, die Unterstützung ist hier gut. Ich bin aber natürlich, ich bin vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil ich komme ja aus dem klinischen Bereich. Und natürlich ist jetzt für mich alles, was, also zum Beispiel, dass ich jetzt hybrid arbeiten kann, dass ich ganz im Zweifel auch mal zu Hause bleiben kann und meine kranke Tochter betreuen kann und trotzdem an Videokonferenzen teilnehmen kann, das sind ja alles Erfahrungen, die hatte ich in dem Maße nicht in der Klinik. Das heißt, für mich in der Klinik war es natürlich normal, dass ich meinen Alltag, auch wenn ich von 7 bis 20 Uhr in der Klinik bin, organisieren muss, und zwar obwohl ich nicht da bin, sozusagen. Und deswegen erscheint mir viele der Dinge, die wir hier haben, auch wenn das viel Arbeit ist, ist sie eben an vielen Stellen dann doch so flexibel, dass sie das ganz gut erlaubt. Aber die Umsetzung, auch für meine Mitarbeiterinnen, ist aus meiner Sicht schon nochmal was anderes. Also das sind ja Kolleginnen, die kommen nicht unbedingt aus der Klinik, die haben auch andere Erfahrungen und die haben sehr, sehr berechtigt auch den Anspruch, dass sie sagen, wir möchten möglichst familienfreundliche Arbeitszeiten. Wir haben insgesamt 5 leitende Kolleginnen in der Abteilung, alles Kolleginnen. Und viele davon haben sowohl die leitenden als auch die noch nicht leitenden Kolleginnen, machen Teilzeit, haben Pflegeverantwortung, haben Familienverantwortung. Und ich finde es wichtig, dass wir das möglich machen in unserer Abteilung. Und das ist etwas, was das HZI unterstützt. Und da finde ich sehr gut.
Ja, das finde ich auch sehr gut, dass das geht. Also auf viele weitere Zugreisen, die von dieser spannenden Arbeit dann auch einmal abschalten lassen. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in deine Forschung und in deine Arbeit und für das spannende Gespräch auch.
Ja, vielen Dank.
Infekt ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock und Malte Füllgrabe. Ich bin Julia Demann. Für die nächste Folge fahre ich nicht nach Braunschweig, sondern nach Saarbrücken. Denn da spreche ich mit Professorin Christine Bemelmanns vom Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland, einem Standort des HZI, über neue Wirkstoffe aus mikroskopisch kleinen Lebensgemeinschaften.